Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute sprechen wir über ein Thema, das alle Führungskräfte kennen, aber nur wenige offen ansprechen. Was tun, wenn jemand im Team nicht passt? Wenn Verhalten, Haltung oder Leistung das gemeinsame Arbeiten belasten und langsam das Team vergiften? Darüber spreche ich heute mit Yvonne Bucher. In ihrer Karriere, unter anderem bei der Dekra, Tike Elevator oder Festo, hat sie mehr als 1000 Menschen eingestellt und noch mehr konsequent verabschiedet, wenn es für Team und Kultur nicht passte. Sie weiß aus der Praxis, wie schwer solche Entscheidungen sind und warum sie gleichzeitig so entscheidend für ein gesundes Team sind. Ihr Credo: Konfliktvermeidung ist Führungsverweigerung. Es braucht also Mut, das unbequeme Thema anzugehen. Wie das geht, darüber sprechen wir heute. Viel Spaß!
Herzlich willkommen, Factory 21, der Podcast für Führungskräfte und Projektverantwortliche aus der Produktion. Mach deine Fabrik fit für das 21. Jahrhundert. Dazu bieten wir dir praxisnahe Inspiration, wie deine Produktion wettbewerbsfähig, modern und nachhaltig gestaltet werden kann.
Hi Yvonne.
Hallo Lukas.
Schön, dass du zum dritten Mal bei uns im Podcast bist.
Ich freue mich sehr über die Einladung.
Und wir haben ja gesagt, dass wir heute mal über ein Thema sprechen wollen, was irgendwie vielleicht als Führungskraft nicht so erfreulich ist, sondern aber uns trotzdem jeden Tag beschäftigt, weil wir uns ja über Teams Gedanken machen müssen, über Mitarbeiter, über wen wir wie einsetzen können. Und genauso wie es ja immer Talente gibt, gibt es ja auch immer ein paar faule Äpfel, um das vielleicht metaphorisch ein bisschen auszudrücken. Vielleicht lass uns doch mal einsteigen. Warum ist es aus deiner Sicht so wichtig, dass man sich mit den Low-Performern intensiv beschäftigt in seinem Team?
Da gibt es natürlich total viele Gründe. Da weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wo ich so richtig anfangen soll. Aber der Hauptgrund ist aus meiner Sicht, dass ich sage immer, die zwei Enden, die bestimmen das Klima. Also deine High-Performer und deine Low-Performer, die bestimmen am Ende die Team-Performance. Und beide muss man im Blick haben. Und wenn man sich nicht mit den Themen beschäftigt, dann entwickelt sich da eine ganz seltsame Teamdynamik, die dazu führt, dass die Team-Performance darunter leidet und dass dann die Team-Performance nicht so ausgespielt sein könnte, wie sie im Idealfall wäre, wenn man sich damit beschäftigt und wirklich konsequent schaut, okay, wie kann ich meine High-Performer fördern, damit die das Team nach vorne bringen und wie kann ich aber auch die Low-Performer im Zweifel auch loswerden oder in andere Rollen entwickeln. Ich denke, da sprechen wir dann auch nochmal drüber, um eben zu schauen, dass in Summe die Teamleistung passt.
Mhm, verstehe. Du hast ja jetzt gesagt, im Endeffekt ist das für dich ja Gift im Team, wenn du Low-Performer hast.
Ja.
Und ich gebe ja zu, jeder, der, glaube ich, Mitarbeiter hat oder für Mitarbeiter verantwortlich ist, kriegt ja mit, dass es jetzt kein absolut tolles Wunschthema ist, mit dem man sich als Führungskraft so beschäftigen muss. Also was ist aus deiner Sicht der Grund, warum fällt es manchmal so schwer oder man tut sich nicht so leicht damit, sich mit dem Gift im Team zu beschäftigen?
Ja, gute Frage. Ich meine, das ist für mich so ein bisschen wie mit der Steuererklärung. Wer macht schon gern die Steuererklärung?
Gute Erinnerung.
Keiner so richtig. Genau, das schiebt man auch gern vor sich her. Aber am Ende des Tages gehört es halt irgendwie doch dazu. Und als Führungskraft sage ich immer, oder ist ein Zitat auch von Reinhard Sprenger, Konfliktvermeidung ist Führungsvermeidung. Ich glaube einfach, es ist tief in uns allen verankert, dass wir ungern in Konflikte reingehen und wir schieben so Dinge auf, wir prokrastinieren, wir gehen es einfach nicht an, statt zu sagen, okay, da ist ein Thema. Die meisten, die sehen das ja auch, die spüren das, wenn man ehrlich ist. Aber dann schiebt man es lieber auf die lange Bank und denkt vielleicht, ja, so schlimm ist es ja schon gar nicht. Und am Ende des Tages leidet das ganze Team drunter. Ich verwende auch mal gern dieses Beispiel mit dem Apfel, mit dem faulen Apfel. Der steckt halt am Ende irgendwie andere an, wenn man da nicht hinschaut. Dann kann es passieren, dass du am Ende den ganzen Apfelkorb wegwerfen kannst, weil die ganze Leistung vom ganzen Team drunter leidet.
Mhm. Lass uns da gleich mal einsteigen, was man denn, wie man denn eigentlich vorgehen muss. Und ich glaube, das Erste ist ja festzustellen, ob ich einen faulen Apfel in meinem Team habe. Also woran kann ich denn festmachen, wer denn zu den Low-Performern gehört oder dass ich ein Risiko habe, dass jemand andere ansteckt?
Ja. Ja, wichtige Frage. Und ich finde auch dieser Begriff Low-Performer, da muss man auch immer super vorsichtig sein, das vielleicht auch nochmal vorweg, weil ich finde, oft werden dadurch Leute auch stigmatisiert. Und ich finde, die Aufgabe von einer Führungskraft ist es wirklich ganz, ganz genau hinzuschauen, was ist eigentlich das Thema. Mhm. Das heißt, im übertragenen Sinn, jeden Apfel aus dem Apfelkorb einmal in die Hand zu nehmen, umzudrehen, nach rechts und links zu gucken, okay, was ist da eigentlich das Thema? Und genauso bei dem Thema, Es ist einfach die Aufgabe einer Führungskraft, sich regelmäßig mit allen Mitarbeitern ganz intensiv auseinanderzusetzen und sich anzugucken. Ich sage immer zwei Dimensionen, Performance und Potenzial. Also zu gucken, wie ist die Leistung von einem Mitarbeiter und was hat er für Potenziale. Und dann in die Ursachenanalyse zu gehen, also zu schauen, woran liegt es, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe da jemanden, da passt irgendwas nicht, dann wirklich genau hinzuschauen, woran liegt es. Und das kann ja total vielfältige Gründe haben. Das kennt, glaube ich, jeder von uns. Kann sein, du hast einen Mitarbeiter, der ist normalerweise richtig, richtig toll, macht einen tollen Job und so, und dann plötzlich hat man so einen richtigen Leistungsabfall. Da muss ich natürlich genau hinschauen und muss gucken, okay, was ist da passiert? Gab es vielleicht irgendwie familiär irgendwas, was den total aus der Bahn geworfen hat und er kann seine Leistung gerade nicht mehr bringen? Dann ist vielleicht auch angemessen zu sagen, komm, ich mach mal eine kleine Auszeit oder was auch immer. Aber genau hinzuschauen, was ist eigentlich die Ursache?
Kannst du uns da ein paar Tipps geben? Also auf was muss ich denn achten, um sowas zu identifizieren? Also weil Leistung ist ja nicht so einfach erkennbar und auch nicht immer messbar. Also woran kann ich denn festmachen, ob sich dabei eine Verschlechterung ergeben hat?
Ja, also Regelmäßigkeit finde ich wichtig und sich die zwei Dimensionen anzuschauen. Du sagst zu Recht, Leistung ist nicht so leicht messbar. Ich meine, das ist anders bei den Kennzahlen, die er sonst erhebt. Das ist leider die schlechte Nachricht.
Menschen sind in der Produktion deutlich einfacher, scheinbarweise, ja.
Ja, genau. Aber trotzdem eigentlich, wie du es bei Produktionskennzahlen auch machst, finde ich, ist es wichtig, eine Regelmäßigkeit reinzubringen. Also sich zu überlegen, vielleicht nicht wie im Shopfloor täglich sich das anzuschauen, aber dass ich mir regelmäßig vornehme, mir das anzuschauen und dann zu sagen, von der Leistung, wo stehen die? Und es muss auch nicht ein absoluter Wert sein, sondern es hilft als Führungskraft auch, finde ich, einfach, keine Ahnung, wenn man das 10 Mitarbeiter zum Beispiel hat, die mal in eine Reihenfolge zu bringen. Natürlich nur für sich selbst, aber um einfach zu gucken, okay, woran mache ich das eigentlich fest, dass jemand besser ist von der Leistung als jemand anderes und sich dann auch überlegen, okay, woran messe ich es letztendlich? Mhm. Und das ist je Job, denke ich, sehr, sehr unterschiedlich, aber das ist auch die Aufgabe von der Führungskraft zu definieren, woran messe ich denn, ob jetzt jemand einen guten Job macht oder einen schlechten. Und die andere Dimension ist dann eben das Thema Potenzial. Das ist nochmal deutlich schwieriger, weil Potenzial geht ja in die Zukunft. Also zu schauen, hat jemand über die heutige Aufgabe hinaus noch Potenziale, die vielleicht entwickelt werden können und die in einem anderen Job, in einem vielleicht in einer höheren Führungsposition oder so dann besser entfaltet werden können.
Dann hast du uns quasi jetzt eine Methode an die Hand gegeben, zwei Dimensionen, einmal das Thema Leistung, einmal das Thema Potenzial. Beides kann ich wahrscheinlich in zwei Felder unterteilen, einmal genau. Hohe Leistung, niedriges Potenzial, hohes Potenzial.
Genau.
Sind dann die faulen Äpfel ausschließlich bei niedriger Leistung und niedrigem Potenzial oder wie muss ich dann da in der Identifikation vorgehen?
Würde ich nicht pauschal sagen, aber genau wie du sagst, man kann quasi dann eine Matrix aufmalen und kann sich alle Mitarbeiter in dieser Matrix einfach mal eintragen, um zu schauen, okay, wo stehen die da im Vergleich? Und dann gibt es verschiedene Ansätze mit unterschiedlichen Anzahl von Quadranten, aber die einfachste ist im Prinzip zu sagen, ich habe 4 Quadranten. Das heißt, wenn wir links unten starten, also niedriges Potenzial, niedrige Performance, dann wären da, ich sage jetzt mal, die faulen Äpfel. Können wir dann gleich nochmal drauf eingehen. Mhm. Dann links oben hätten wir im Prinzip hohe Performance, aber wenig Potenzial. Das sind so die Leistungsträger oder die Zugpferde, das Rückgrat von der Organisation.
Die also, aber aus Ende wahrscheinlich von der Hierarchie oder richtig. So von ihrer Karriere dann gefunden haben, um es vielleicht positiv auszudrücken, oder?
Genau, total wichtiger Einwand, ja. Weil das verwechseln nämlich auch viele. Du kannst jemanden haben, der extrem gute Leistung bringt, der aber kein darüber hinausgehendes Potenzial hat. Und das ist genau wie du sagst, die sind dann in ihrem Job genau richtig und die sollten auch genau da bleiben, wo sie sind. Mhm. Die sind für eine Organisation extrem wichtig. Aber ich sag vielleicht gleich dazu, weil du gefragt hast, wo finde ich denn die faulen Äpfel? Ich sag auch immer, auch da muss man Jahr für Jahr genau hinschauen, weil ich erlebe es leider auch sehr häufig, dass eine Führungskraft zu einem kommt und sagt, ich habe jemanden, mit dem bin ich total unzufrieden und dann schauen wir von HR-Seite mal die Leistungsbeurteilung an und dann ist das jemand, der eine extrem hohe Leistungsbeurteilung hat. Mhm. Was auch klar ist, weil der hat vielleicht 10 Jahre lang einen super Job gemacht, dann gab es irgendein Ereignis oder es gab eine technologische Umstellung vielleicht, der kommt einfach auch nicht mehr so gut mit dem neuen Job und mit den neuen Anforderungen und die Leistung ist extrem abgesackt. Man hat es aber verpasst, quasi auch die Leistungsbeurteilung nach unten zu ziehen. Und das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig, dass man da ganz konsequent wirklich immer jedes Jahr aufs Neue fragt, ist es jetzt nochmal Leistungsträger oder ist der vielleicht mittlerweile runtergerutscht?
Du meinst, dass kennt man ja häufig von größeren Unternehmen, dass es die standardisierten Leistungsbeurteilungen einmal im Jahr gibt und die werden deiner Erfahrung nach seltener nach unten angepasst.
Verstehe ich das? Auch da wieder das Thema Konfliktvermeidung.
Verstehe.
Welche Führungskraft
hat das? Ist ja ein angenehmeres Gespräch, wenn ich sage, ja, war ja wieder alles gut.
Genau. Ja. Und häufig kriegt man dann auch als Rückmeldung, ja, wenn ich dem Mitarbeiter sage, ich bin unzufrieden, die Leistungsbeurteilung runternehme, dann ist er erstmal 3 Wochen krank. Der Klassiker. Aber das bringt am Ende des Tages nichts, weil das suggeriert dem Mitarbeiter, es ist alles in Ordnung, ich bin mit dir zufrieden und so. Und wenn es dann doch mal irgendwie zu einem Konfliktgespräch kommt, dann wird es natürlich schwierig, das dem Mitarbeiter zu vermitteln.
Verstehe. Jetzt haben wir ja über die mit der niedrigen Leistung und der hohen Leistung gesprochen. Wie sieht es mit dem Potenzial aus? Weil das ist ja auch dann spannend.
Genau, also wenn wir dann weitergehen auf den Achsen, dann haben wir quasi unten rechts die, ich sag mal, ja, Rotdiamanten so ein bisschen oder die aufsteigenden Sterne, je nachdem, wie man es definieren will. Aber diejenigen, die quasi noch wenig Performance haben, aber hohes Potenzial. Da muss man auch genau hinschauen. Das kann entweder sein, dass jemand eben noch nicht so lange im Job ist, einfach noch nicht so die PS auf die Straße bringt. Das kann aber auch sein, dass jemand einfach auf dem falschen Job ist.
Okay, das heißt, der muss nicht zwangsläufig jung sein, sondern der kann auch ein bisschen älter sein.
Genau, richtig. Ja. Und auch das ist eine Führungsaufgabe, den nicht jetzt, ich sag jetzt mal, als vollen Apfel direkt abzustempeln, sondern zu gucken. Das kann sein, du hast jemanden, der ist total talentiert, der ist auch, wie du sagst, vielleicht sehr erfahren und so weiter, aber der ist einfach auf dem falschen Job. Ich sag immer, wenn man, keine Ahnung, wenn man einem Pinguin sagt, der soll auf den Baum klettern.
Ist halt schwierig.
Ist schwierig, genau. Wenn man den aber ins Meer schickt, dann ist der deutlich überlegen wie ein Affe, der halt schneller auf den Baum klettert. Deshalb ist immer auch die Aufgabe der Führungskraft zu schauen, okay, habe ich den Mitarbeiter vielleicht einfach auf dem falschen Job? Und dann haben wir noch die rechts oben, das sind so die absoluten Stars, also hohe Performance, hohes Potenzial, die gilt es auch ganz eng im Blick zu halten und die gilt es dann eher Richtung Talentförderung zu schauen, dass ich die auch entwickle. Weil ansonsten kann es bei denen auch sein, dass es kippt, dass wenn die zu lang da quasi oben sind, ihr Performance-Potenzial auch nicht so richtig entfalten können, dass die dann auch wieder in eine andere Richtung kippen.
Cool. Jetzt glaube ich, hast du uns eine ganz pragmatische Methode an die Hand gegeben. Wie oft empfiehlst du denn der Führungskraft, sein Team zu bewerten in den 2 Dimensionen?
Also ich würde sagen, mindestens einmal im Jahr, besser eigentlich 2-mal im Jahr. Und ich empfehle auch immer, das nicht komplett allein zu machen, weil man muss sich auch bewusst machen, jeder Mensch hat die Bewertungsfehler, ja. Man mag Man mag vielleicht jemanden, weil er den gleichen Sportverein toll findet, den ich toll finde. Oder jemand hat in einem Projekt total geglänzt und das überstrahlt dann alles andere. Bei den anderen Themen war er vielleicht nicht so gut. Deshalb sage ich immer, es empfiehlt sich, das auch in einem Führungsteam zum Beispiel zu machen, wenn man eine größere Organisation hat und ein Führungsteam, sich da auszutauschen, zu challengen oder sich auch extern Unterstützung zu holen, mit einem Coach, mit einem Berater das mal durchzugehen, um einfach noch andere Impulse zu kriegen und zu gucken, ist meine Einschätzung wirklich neutral, ist sie angemessen und so weiter.
Jetzt hast du uns eine super Methode an die Hand gegeben und gesagt, es gibt ja mehrere von den Quadranten, also die Low-Performer mit niedrigem Potenzial, die durchaus Performer, aber mit keinem Potenzial mehr und die heute noch die Rohdiamanten, was du gemeint hast, wo ja überall die faulen Äpfel drin stecken können, wenn ich dich richtig verstanden habe. Wie ist das denn so deiner Erfahrung nach von der Verteilung her? Habe ich in jedem Team das Risiko für faule Äpfel oder sogar faule Äpfel? Also wie, wenn du so eine gaussische Normalverteilung über die Mitarbeiter legst, also von wie viel muss ich denn ausgehen, dass sie da ein Risiko haben?
Also auf jeden Fall, gaussische Normalverteilung ist das richtige Stichwort. Man hat immer quasi typischerweise eine gaussische Normalverteilung, so 70, 20, 10. Manche sagen auch 70, 15, 15. Ist mal egal, so ganz grob einfach die Richtung zu sagen, okay, ich habe 70%, die irgendwie so meine soliden Performer sind und so weiter. Und dann habe ich vielleicht, sagen wir mal, 15% High-Performer und ich habe vielleicht 15%, die eher die Low-Performer sind.
Das heißt, an einem Team von 5, 6 Leuten kann ich da durchaus schon zu einer unterschiedlichen Bewertung kommen.
Genau. Ja. Und das ist ja auch häufig das, wenn man mit Führungskräften spricht, dann sagen die immer, nee, ich habe weder Talente noch Low-Performer. Ich sage, okay, kann irgendwas auch nicht so ganz stimmen, dass alle ganz gleich sind.
Ja.
Es gibt ja meistens doch Unterschiede. Die Frage ist ja immer, wie schlimm ist es? Ne? Das kann ja auch sein, nee, okay, der eine ist zwar ein bisschen schlechter als der andere, aber völlig akzeptabel noch. Also das ist das, was ich meine, das ist ja die Aufgabe der Führungskraft, dann auch wirklich abzuwägen und nicht Leute einfach nur abzustempeln, weil sie vielleicht ein bisschen schlechter sind als andere. Die Frage ist ja immer, was ist der Grund? Und kann ja auch persönliches Verhalten zum Beispiel sein.
Mhm. Du, bevor wir einsteigen, wie wir mit den faulen Äpfeln umgehen sollten, du hast ja gesagt, die laufen Gefahr, andere anzustecken. Also ist es wahrscheinlicher, dass die High-Performer demotivieren oder eher so die breite Masse? Was ist da deine Erfahrung?
Das kann man pauschal leider gar nicht sagen, wirklich. Also kann es sowohl als auch passieren. Mhm. Ja, meistens eher die schon auch ein bisschen die Nörgler sind oder die eh gegen alles sind und so, die ziehen die typischerweise dann auch mit runter. Kann aber auch Einfluss auf die High-Performer durchaus haben, weil die sich dann denken, wieso soll ich mich anstrengen, wenn...
Die eh nichts machen.
Genau, richtig. Okay. Also ist so der Klassiker.
Okay, das heißt, nachdem kann ich parallel zu meiner eigenen Bewertung immer so ein bisschen achten, so wie ist gerade die Stimmung im Team und wird da jemand von jemand ein Stück weit runtergezogen?
Ja, genau.
Okay, verstanden. Jetzt nehmen wir mal an, wahrscheinlich hat jetzt jeder so die eine oder andere Person im Kopf, die eher zu dem faulen Apfel gehört als zu den High-Performern bei sich im Team. Was ist jetzt dein erster Tipp? Also was sollte ich denn tun im ersten Schritt mit so jemand?
Ja, vielleicht noch einen Impuls auch zum Thema, weil du sagst, jeder hat jemanden im Kopf. Ansonsten kann man sich auch, wenn man jetzt nur niemanden im Kopf hat, ganz simpel mal die Frage stellen, wenn ich heute nochmal über die Einstellung dieser Person entscheiden könnte, würde ich die wieder so treffen? Also würde ich die Person wieder einstellen?
Mhm. Und sobald ich zögere, ist das dann ein Indikator, oder?
Sobald ich zögere, ist dann schon mein erster Indikator, dass man nochmal genauer hinschauen sollte.
Okay, hab ich verstanden, macht Sinn. Was ist jetzt dein Tipp? Also was sollte ich machen? Weil es ist ja nicht gerade angenehm und ich glaube, es ist ja auch, man läuft ja auch Gefahr, dass man irgendwie Beurteilungsverfälschung hat, was du genau angesprochen hast. Also das beschäftigt einen ja wirklich als Führungskraft.
Ja, also wichtig sind aus meiner Sicht immer drei Schritte. Der erste Schritt ist es, früh anzusprechen, also Probleme nicht einfach so hinzunehmen. Ich glaube, das kennt jeder aus dem Alltag. Im Alltag ist es bei der Führungskraft oft so, keine Ahnung, man rennt von Meeting zu Meeting, von Thema zu Thema und so weiter. Und dann passiert irgendwas und dann denkt man, ja, so schlimm ist es nicht. Ich warte jetzt mal ab und wenn es nochmal passiert, dann sage ich vielleicht was.
Mhm.
Dazu würde ich nicht raten, sondern das ist dann auch wie so ein inneres Wasserfass, das anfängt zu kochen und irgendwann explodiert es dann. Das kennt, glaube ich, auch jeder. Man regt sich dann zwar drüber auf, denkt, naja, egal, heute ist egal, morgen passiert es wieder, regt sich noch mehr auf und beim dritten Mal explodiert man völlig.
Das also nicht aufstauen bis zum nächsten Personalgespräch ist genau das Thema.
Sondern früh ansprechen. Und Das zweite wäre dann auch klare Erwartungen zu setzen. Also den Mitarbeitern nochmal klar zu machen, was erwarte ich eigentlich von ihnen. Weil man muss ja auch dazu sagen, auch als Führungskraft muss man sich immer kritisch hinterfragen. Vielleicht liegt es auch an mir als Führungskraft. Vielleicht habe ich dem einfach nicht gesagt, was ich von dem erwarte.
Mhm.
Im Zweifel das vielleicht auch mal schriftlich machen. Und das dritte wäre dann auf jeden Fall konsequent entscheiden. Also sich überlegen, okay, was ist akzeptabel, jedem auch eine Chance geben, das empfehle ich auch immer, genau hinzuschauen, was sind die Gründe, jedem eine Chance geben und dann aber auch klar sich vorzunehmen, keine Ahnung, wenn sich jetzt innerhalb von 3 Monaten gar nichts bessert am Verhalten, dann treffe ich auch eine Entscheidung.
Mhm. Was wäre für dich so eine klare Erwartungshaltung, die man äußern sollte? Also wie sollte man die beschreiben?
Also möglichst konkret. In Form von, wie man es klassisch kennt, Zielen, die dann auch erreicht werden können. Dass man dem Mitarbeiter im Zweifel wirklich nochmal hilft, zu sagen, okay, meine Erwartung ist, keine Ahnung, sei es jetzt, wenn du ein Projekt hast, zu sagen, okay, die Meilensteine werden erreicht, ansonsten wünsche ich mir eine frühzeitige Kommunikation, wenn es zu Problemen kommt und ich erwarte, dass wir dann eine gemeinsame Ursachenanalyse machen, wie wir jetzt gegensteuern können oder so. Also, dass man wirklich möglichst konkret beschreibt, was erwarte ich an Verhalten.
Mhm, verstanden. Ich glaube, mir kommt gerade ein Projekt in den Kopf, da hat der Operations-Verantwortliche hat allen seinen Führungskräften in die persönlichen Ziele für das Jahr reingeschrieben, dass sie Shopfloor-Management einführen müssen.
Mhm.
Und das hat überraschend gut funktioniert. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein typisches Beispiel ist, aber das kommt mir gerade in den Kopf. Also wäre auch sowas was, dass ich sage, die Leistungsbeurteile oder im Zweifel dein Bonus am Ende vom Jahr, den mache ich auch von solchen Punkten dann abhängig?
Total, das empfehle ich sogar. Das machen nur wenige konsequent. Also wirklich ganz konkret, wie du es im Beispiel machst.
Ich darf auch extrinsisch motivieren, in dem Fall über Geld oder über eine Gegenleistung, die du dann als Unternehmen gibst.
Durchaus. Man sollte halt auch nur da, und das machen leider viele auch nicht richtig, wirklich auch da die Erwartungshaltung konsequent formulieren.
Also nicht nur, dass die Meetings stattfinden, sondern
genau,
dass ich
richtig
unterstützend führe, dass ich Fragen stelle und so
genau
weiter.
Also ja, wenn du jetzt sagst, Shopflow wurde eingeführt, würde ich auch sagen, für den ersten Schritt ist das vielleicht okay, aber das ist auch noch relativ an der Oberfläche, weil dann sagt einer, ja okay, ich habe es zwar eingeführt, aber genau wie du sagst, ich habe zwar nie Meetings gemacht, aber eingeführt habe ich schon.
Ja, ja, oder die Meetings haben stattgefunden, aber halt die waren alle nach 2 Minuten zu Ende und es kam keine richtige Verbesserungsdiskussion
genau
auf.
Genau, richtig.
Okay, ja, verstanden. Ich glaube, da kriegt man so ein Bild, wie man sowas äußern kann. Trotzdem kann es ja sein, dass irgendwann das Gefühl kommt, das passt nicht. Vielleicht kannst du uns da dann noch ein paar Tipps geben. Also was für Fragen müsste ich mir denn stellen, bevor ich zu so einem Entschluss komme, dass es vielleicht besser ist, sich von der Person zu trennen oder die eine andere Aufgabe dann zu finden?
Also die erste Frage, die man sich immer stellen sollte, ist, liegt es an mir? So blöd es klingt, aber es ist auch die Aufgabe der Führungskraft, sich selbst zu reflektieren.
Also liegt es an dem Rahmen, den ich vorgebe?
Genau. Also habe ich den falschen Rahmen vorgegeben? Habe ich vielleicht nicht, also habe ich zwar Aufgaben übertragen, aber nicht die Kompetenzen dazu? Passiert ja in der Praxis auch häufig. Oder habe ich vielleicht gar kein Feedback gegeben, sodass der Mitarbeiter sich gar nicht entwickeln konnte und so weiter und so fort? Also das finde ich ist der wichtigste Schritt. Dann ist es aus meiner Sicht auch wichtig, dass man eben, wie wir es gerade hatten, früh handelt, also nicht einfach zu lange abwartet, sondern sehr früh handelt und eben ganz konsequent seine Kultur schützt. Wir hatten es vorher von den High-Performern und Low-Performern und so weiter, dass man da echt darauf achtet, dass man seine Gesamtkultur und die Performance-Kultur schützt und eben darauf achtet, nur die richtigen Leute im Bus zu halten. Das heißt dann auch konsequent, wenn man zu dem Ergebnis kommt, man hat alles abgewogen, dann auch konsequent zu sagen, okay, wir sind jetzt an einem Punkt, da passt es einfach nicht mehr. Das dann auch ganz direkt anzusprechen und dann zu überlegen, und was können jetzt Optionen sein? Habe ich die Option, keine Ahnung, dich vielleicht intern auf eine andere Stelle zu entwickeln, weil das passt besser? Habe ich die Option, über einen Aufhebungsvertrag zu sprechen, bis hin zu im schlimmsten Fall dann natürlich auch den Weg von einer Kündigung einzuschlagen?
Mhm. Auf der anderen Seite habe ich auch schon oft erlebt, wenn am Anfang Kritiker hat oder Leute, die sich querstellen bei bestimmten Initiativen. Manchmal hat das ja auch was Positives, weil die in der Sache eigentlich wertvoll sind und einen guten Beitrag leisten. Und was ich schon oft erlebt habe, wenn du Leute überzeugst, die am Anfang sehr kritisch sind und hinterfragen und die dann irgendwann sagen, dass die neue Initiative oder das, was du auch immer umsetzen willst, dass das einen Nutzen für sie hat, dann überzeugst du ja auch andere. Also musst du ja irgendwie abwägen, ist es wert, in die Leute Zeit zu investieren oder ist es irgendwie besser, wenn man dann getrennte Wege geht?
Genau, richtig. Die Frage muss man sich stellen. Und genau wie du richtig sagst, ein Kritiker ist nicht per se ein fauler Apfel. Ganz im Gegenteil, ein Kritiker kann Gold fürs Team sein, weil der Dinge immer wieder hinterfragt. Die Frage ist ja, wie er es macht und ob er dann eher eine nach vorne gerichtete Haltung hat im Sinn von, okay, da ist zwar Kritik, aber
oder auch so eine Befürchtung, die berechtigt
genau,
aber
richtig
entsprechend ist. Ja.
Ja.
Ja, verstehe. Schwierige Frage. Sind dann Ich kenne noch die Einteilung in auch diese Leistung und dann, wie gut identifiziere ich denn mich mit mir, du hast die Kultur angesprochen. Man kann ja manchmal irgendwie über ein paar Verhaltensprinzipien oder Verhaltensmuster beschreiben, was eigentlich dem Team an sich wichtig ist. Ist ein fauler Apfel dann eher mit der Kultur in Konflikt oder eher mit der Aufgabe an sich? Oder kann man das so pauschal nicht sagen?
Das kann man pauschal nicht sagen, würde ich formulieren, weil das kann echt unterschiedliche Gründe haben. Und Kultur ist ja auch mal so ein bisschen ein Buzzword fast. Kultur des Unternehmens ist ja dann teilweise in den verschiedenen Teams auch nochmal sehr, sehr unterschiedlich. Aber ja, es kann ein kultureller Konflikt sein, es kann ein persönlicher Konflikt sein, es kann eine Überforderung sein, es kann so viele Gründe haben.
Ja, wir haben bei uns bei Scable den Core Value mal definiert. Man darf nicht sagen, das hat man mir nicht gezeigt.
Mhm.
Weil aber du musst natürlich auch ein Typ dafür sein, fairerweise.
Ja.
Also du musst ja dann schon in der Lust drauf haben, dir Neues anzueignen, dich im Zweifel in ein Problem reinzufuchsen.
Ja.
Aber so Dienst nach Vorschrift zu machen und zu sagen, ich wurde ja nicht ausgestattet mit Kompetenz XY und das ist was wir im Team damals definiert haben, das ist was wir nicht haben wollen.
Ja, das ist ja gut. Also die Fähigkeit, sich dann selbst Wissen anzueignen quasi.
Ja.
Ja.
Okay, sehr, 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 sehr spannend, sehr gute Tipps, die du gibst. Du hast vorhin gesagt, dieses Zitat, ich glaube von Springer war das, Konfliktvermeidung ist Führungsvermeidung, oder Führungsverweigerung, so rum,
richtig,
war noch falsch zitiert. Super peinlich hier. Das heißt ja, ich brauche als Führungskraft Mut, solche Dinge anzugehen. Was ist denn, wenn ich feststelle, das mache ich gar nicht so gerne? Also wie kann ich als Führungskraft mutiger werden?
Ja, dann darf ich in die Selbstreflexion gehen und quasi an mir selber arbeiten, weil Mut gehört zu einer Führungsrolle auf jeden Fall dazu, würde ich sagen. Und wenn man nicht mutig ist, dann ist eine Führungsrolle schwierig. Ich sage immer, als Führungskraft kann man nicht everybody's darling sein. Als Führungskraft ist es eine der Kernaufgaben, Konflikte zu managen und sogar Konflikte im Zweifel herbeizuführen, indem man so unangenehme Themen eben anspricht. Und wenn man das nicht ist, dann sollte man sich die Frage stellen, woher kommt das, dass ich nicht mutig bin, und sich dann mal überlegen, okay, wie kann ich mir da ein bisschen die Fähigkeit antrainieren, ein bisschen mutiger zu werden. Also sich wirklich die Frage zu stellen, warum spreche ich es denn jetzt nicht an? Und es hat oft halt sehr tiefe Gründe. Also zum Beispiel, jeder Mensch, keine Ahnung, will geliebt werden, er will dazugehören und so. Und oft ist es dann die Angst, okay, wenn ich das jetzt anspreche, dann findet der Mitarbeiter mich vielleicht doof. Dann erzählt er das vielleicht den Kollegen. Dann findet das ganze Team mich doof. Wie soll ich dann mit dem Team noch arbeiten und so? Also es sind oft so innere Konflikte fast schon, die die Führungskraft da aushalten muss oder sich die Frage stellen muss, okay, woher kommt es, dass ich es nicht anspreche?
Und am Ende ist so, ich muss es irgendwann ansprechen und je früher ich es mache, desto besser.
Genau.
Verstanden. Was ist denn dein Abschlusstipp? Wir versuchen ja auch immer so die typische Fahrt zur Fabrik nicht zu sprengen. Ich kann mir gut vorstellen, dass der ein oder andere jetzt die ein oder andere Person so vor Augen hat, die eher dem faulen Apfel entspricht. Was müsste ich denn jetzt tun diese Woche? Also was für Termine oder was für Aufgaben müsste ich mir setzen, um das Thema möglichst schnell zu klären?
Also meine erste Empfehlung wäre wirklich, das systematisch nochmal durchzugehen, wie wir es vorher hatten mit Performance und Potenzialmatrix, dass ich mir echt einmal die Zeit nehme, alle Mitarbeiter da aufzuschreiben, mich dann einmal auszutauschen mit Experten, sei das jetzt mit meinem Führungsteam, mit HR, mit einem externen Coach und so weiter, um die Einschätzung zu validieren. Und dann als drittes wirklich direkt die Gespräche terminieren. Das heißt, zu gucken, okay, mit welchen Mitarbeitern habe ich ein Thema, und dann das wirklich auch ganz konkret anzugehen und es nicht auf die lange Bank zu schieben.
Nicht auf die lange Bank schieben ist, glaube ich, ein gutes Motto für sowas.
Ja.
Sehr schön. Yvonne, vielen Dank, dass du uns deine Erfahrung geteilt hast. Man kann zu dir Kontakt aufnehmen, wenn einer noch eine Frage hat. Ich glaube, ja, über LinkedIn am besten wahrscheinlich.
Genau, sehr gerne über LinkedIn oder über die Homepage.
Ja, packen wir beides in die Shownotes. Dann vielen Dank, dass du heute wieder da warst.
Vielen lieben Dank für die Einladung.
Vielen Dank fürs Zuhören. Das war der heutige Factory 21 Podcast. Wenn es dir gefallen hat, freuen wir uns über Likes oder Vorschläge zu Themen, über die wir in Zukunft sprechen sollen. Mehr Infos und weitere Episoden findest du unter factory21.io. Es grüßen dich Tobias und Lukas.